die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Heute im Podcast haben wir Annalisa Selter. Die nächsten 100 Jahre heißt ihre Firma, begleitet schon seit Generationen, hätte ich fast gesagt, Menschen in der Nachfolge und ist ja selber auch betroffen. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Danke. Betroffen ist ein schönes Wort.
Ja, hab ich bewusst gewählt, weil ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg. Wir sind ja beide, Menschen, die den Nachfolgeprozess durchlebt und irgendwie auch gewonnen oder gelöst haben. Was ist denn so aus deiner Sicht, du begleitest ja schon lange Unternehmerfamilien in der Nachfolge und die nächsten 100 Jahre ist ja auch ein toller Titel. Was ist denn aus deiner Sicht der große Knackpunkt, um einen erfolgreichen Nachfolgeprozess zu gestalten?
Der große Knackpunkt, wenn ich mir einen aussuchen sollte, ist, dass beide, also sowohl die Übergebenen als auch die Übernehmenden, eine Vorstellung im Kopf haben vom Prozess und vielleicht auch erste Gedanken und Wünsche, wie das Ganze gestaltet werden soll, aber das nicht zu Beginn nicht final erfassen können, was da wirklich an Aufgaben auf sie zukommt, auch an Emotionen auf sie zukommt, an Bedürfnissen auf sie zukommt, weil die Veränderung, die innerliche Veränderung erst stattfindet, wenn man im Prozess drin ist. Darauf kann man sich nicht in der Theorie vorbereiten. Und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt. Also diese Differenz zwischen Theorie und dann tatsächlich Praxis, das ist das, was am meisten sich lohnt, sag ich jetzt mal, sich vorher drum zu kümmern und da gedanklich auch schon reinzugehen.
Das kann ich völlig nachvollziehen. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, hätten wir damals eine Begleitung gehabt, das hätte sicher 15 Arbeitsplätzen den Job erhalten. Das war nämlich die Menge der Leute, die ich ausgetauscht habe, beziehungsweise 12 von 15. Und es hätte uns jahrelang Stress erspart. Ja. Du hast ja so eine wunderbare Landkarte entworfen.
Ja. Jetzt kommst du aber gleich zur Sache.
Ja, klar. Wir haben ja auch noch 20 Minuten Zeit, die ich in den Shownotes verlinken würde, weil ich war von der ganz beeindruckt. Magst du mal ein bisschen über diesen, du hast ja von dem Weg erzählt, den die dann zusammengehen. Magst du ein bisschen von dem erzählen, was denn da auf, erfahrungsgemäß vom Tal der Tränen und Krönchen, was denn da auf die Menschen zukommt?
Ja, also schließt an deine erste Frage an, das erleichtert nämlich genau diese gedankliche Beschäftigung mit dem Thema schon im Vorfeld. Und ich habe in der Zeit, seit ich mit Familien arbeite, nicht wirklich was gefunden, was mit der ganzen Thematik spielerisch umgeht. Also wo diejenigen, die in der Nachfolgesituation stehen, auch sagen, okay, ich guck mir das einfach mal an, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Online-Artikel, es gibt Podcasts, es gibt Bücher zu dem Thema noch und nöcher, da kann man sich ein ganzes Haus draus bauen. Ja. Aber ich wollte was entwickeln, was auf A1 ist es, das ist ein A1-Format, mit einem Gamification-Ansatz letztendlich das Thema angeht und alle Schritte und alle Themen, die es auf dem Nachfolgeprozess gibt, also zumindest in der internen Nachfolge, auf der Landkarte abdeckt und zwar auf so eine Art und Weise, dass man auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen, weil es viel zu entdecken gibt, eben diese
Tal der Tränen,
genau.
Bin ich vielleicht drüber gestolpert.
Genau, aber das ist eben nicht das Einzige und diese ganzen Stationen auf der Landkarte dann eben miteinander zu besprechen. Das Ganze heißt auch Landkarte für Unternehmensnachfolge. Es ist eine Dialogeinladung für die Übergebenen und für die Nachfolgenden. Und diese Dialogeinladung ist so wichtig.
Ja, manche Menschen glauben ja, wenn man beim Notar war und hat die Unterschrift geleistet, wäre jetzt alles gut. Also in der halben Minute. Wie lange dauert denn so ein Prozess ernsthaft?
Ab der ersten Sekunde, wenn der Gedanke entsteht, ja, ich glaube, sobald bei der familienintern nachfolgen Kinder da sind, ist natürlich der erste Gedanke da, dass die dann irgendwann das Unternehmen übernehmen oder der Wunsch zumindest da. Aber ich glaube, von was ich so mitgenommen habe aus der Erfahrung raus, ab dem Zeitpunkt, wo sich eine ernsthafte Beschäftigung damit stattfindet, also das heißt ein erster Workshop oder ein erster Termin oder erste Gespräche miteinander, das kann schon 3 bis 5 Jahre dauern, das kann auch 25 Jahre dauern.
Das kann auch schief.
Haben wir ja auch, kennen wir alle die Fälle, ne? Wo dann gehen, ja, der Sohn kurz vor der Rente ist und fragt, ob er dann jetzt doch mal die Firma übernehmen dürfte.
Auch wenn es vielleicht jetzt in den Rahmen springt, aber den härtesten Fall, den ich kenne, das war eine Frau, die war dann 87, der Sohn war 60.
Ja.
Als die 87-Jährige dann starb, ja, hat der 60-Jährige erstmal seinen Laden verkauft.
Ja, ja.
Der hatte dann auch keine Chance, der war so eine Art Prinz Charles,
keine Chance. Ich würde mir tatsächlich ganz häufig so einen Perspektivwechsel wünschen, der möglich sein sollte zwischen den beiden Parteien. Also dann auch wirklich in die Fußstapfen des anderen zu treten und sich kurz zu überlegen, wie sich das anfühlt, wenn man, weiß ich nicht, Mitte 40, 50 ist und auch wirklich einfach im Leben steht und dann trotzdem immer noch warten muss, so dass, ja, weil man eben nicht den klassischen Vatermord oder Muttermord begehen möchte. Ja. Also auch im emotionalen Sinne nicht begehen möchte. Und da ist es, glaube ich, einfach gut zu gucken, wie fühlt sich die andere Seite mit der Situation, ne?
Also wir haben ja am Ende unseres Podcasts immer 3 Tipps, dann wäre schon mal einer, wäre mal den Perspektivwechsel zu geben. Was sind denn so die großen Knackpunkte, die immer, ich sag mal, manche sind ja offensichtlich,
die Themen,
aber wo stolpern die Leute eigentlich ganz oft drüber?
Ja, nicht über Geld sprechen.
Nicht über Geld sprechen?
Ja, also so, ich glaube, das kommt aus dieser Sicht, ich muss die Familie versorgen, ich bin eine gestandene Unternehmerin, ein gestandener Unternehmer. Also ich glaube, bei Männern ist es tatsächlich noch mal schwieriger als bei Frauen. Ich muss die Familie versorgen. Ich stehe da. Also das Vermögen, was ich erwirtschaftet habe, ist auch Teil meiner Identität. Und dann tatsächlich irgendwann zu merken, okay, es reicht vielleicht nicht für die Altersvorsorge. Und darüber dann zu sprechen und daraus dann miteinander eine Lösung zu finden, wie ein Kaufpreis realisiert werden kann und der nachfolgenden Generation auch zu vermitteln, ich kann dir das Ding nicht schenken, wir müssen über Geld sprechen. Also dieses Thema Geld ist ganz häufig ein wahnsinnig schwieriges Thema in Familien.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ein nettes Intro ist übrigens wirklich die Szene aus Spiel mir das Lied vom Tod, wo der Bub unterm Galgen steht. Also im Prinzip der Juniorchef steht oben, der Seniorchef steht auf den Schultern und wir warten jetzt, bis einer von beiden zusammenbricht und dann sind die beide hin. Das ist ja auch so ein Thema mit dem Geld, dass die Last einfach nicht tragbar ist, oder?
Ja, meinst du die Last für den Nachfolger?
Für den Nachfolger oder auch die gierigen Verwandten schon drumherum?
Ja.
Oder ist es zu hart?
Nein, natürlich ist da, also das ist auch wichtig, dass man so den zweiten Interessenskreis nicht außer Acht lässt, weil wenn die nicht früh genug mit einbezogen werden, dann entstehen natürlich da auch Annahmen und Vermutungen und
Befindlichkeiten
und die sind halt immer schwieriger nachher aufzulösen als vorher. So, also das kann man wirklich, Wasser kann man ausgießen, wenn es gefroren ist, weil es eine Weile irgendwie im Tiefkühlzustand war, dann ist das nicht mehr zu bewegen. So, und so kann man das, ja, und so kann man das, glaube ich, auch mit den Befindlichkeiten und Wünschen und Emotionen im Umkreis sehen.
Also ein großer Stolperstein wäre, wir sprechen nicht über Geld und eine Empfehlung wäre, von vornherein Klarheit schaffen, Transparenz schaffen.
Das anzusprechen.
Ansprechen.
Von beiden Seiten. Ich glaube, dass das vielleicht sogar, also ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die Nachfolger übernehmen können. Also auch, um der ganzen Sache Respekt zu zollen, weil da ist ein Unternehmen, was 30, 40 Jahre lang vorbereitet wurde, ja, wenn es gut läuft und da dann auch zu sagen, okay, das ist mir schon klar, dass das Geld wert ist. Ja, so, also wirklich so, Papa, was willst du dafür haben?
Ne? Ja.
So. Ist leichter, das Gespräch so zu eröffnen, als dass der Vater irgendwann sagen muss,
Junge, ich hätte gern.
Ich hätte gern, weil ich weiß nicht, wie ich mich im Alter versorgen soll.
Du redest ja mit beiden Seiten.
Ja.
Vertragen die das? Weil man hat ja so, wie heißt das im Recht, Parteiverrat, wenn dann einer denkt, oh, die Frau Selte, die redet mehr mit dem einen oder mit dem anderen. Wie also, kriegst du das ausgeglichen?
Wenn ich mit beiden Parteien arbeite, das ist natürlich mein höchstes Gut, was ich anbieten kann, dass ich neutral bin.
Ja.
Und muss ich sein und will ich sein und kann ich auch gar nicht anders arbeiten. Ich gehe immer mit der Haltung da rein, interessant, okay, was ist denn dahinter? So.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Was gibt es noch für Stolpersteine, die gerne übersehen werden und am Ende dann doch zum Ärger führen oder halt, wenn man sie beachtet, zum Erfolg?
Nicht miteinander sprechen. Also nicht miteinander sprechen, was die Themen angeht, die unter den betrieblichen Themen liegen. Also zu missachten, dass jeder in zwei Rollen ist in dem Prozess, in der, also ich rede jetzt gerade immer von internen Nachfolgeprozessen, in der Kind-Eltern-Rolle und in der Geschäftsführer-Nachfolgerrolle. Und das sind völlig unterschiedliche Anforderungen und Rahmenbedingungen. Und wenn nicht geklärt wird im Gespräch immer wieder, mit wem spreche ich gerade, in welcher Rolle, dann kommen die Konflikte.
Ja, da hast du ja auch so schöne Kärtchen in deiner Journey, wenn man die mal so nennt, in deiner Unternehmerübergabereise, wo die sich ja dann gegenseitig einladen können zu Gesprächen. Die fand ich ja sehr herzig, weil das eine nette Art ist, wie man Gespräche öffnen kann. Also, ja. Also die fand ich ja wirklich gut.
Ja.
Und das sind ja so nette Kleinigkeiten, die ja, also zum einen ja widerspiegeln, dass du ja einen riesen Erfahrungsschatz da hast und das sehr herzig, sehr liebevoll machst. Mal eine ganz andere Frage. Wenn ich dich jemand empfehlen würde, was würde ich denn zu dir sagen über dich?
Dass es mir ein inneres Anliegen ist, dass das für alle gut läuft. Also es ist wirklich so gemeint. Das ist mir, wenn ich in so einen Prozess mit einsteige, dann ist es mir, liegt es mir einfach wahnsinnig am Herzen durch meine eigenen Erfahrungen, dass das für alle gut ausgeht. So. Das ist wahrscheinlich das, was man sich so wünschen kann von einem Berater.
Hey, fast die letzte Frage vom Ende gewesen, was treibt dich denn an? Und das ist die eigene Erfahrung. In der wievielten Generation wart ihr?
Siebte.
In der siebten.
Also ich bin die siebte.
Du bist die siebte, ja. Ich fand es ja bei mir so schade, dass ich habe ja dann extern übergeben, dass die es ja echt zugrunde gerichtet haben. Und das muss ja, das war jetzt ein anderer Nachfolgeprozess, die haben ja jedwede Kultur missachtet, die ich da aufgebaut hatte.
Ja.
Und da sind alle guten Mitarbeiter weiter auf den Schlag gegangen.
Ja.
Also das ist schon, wo man denkt, boah, Gott. Aber das sind ja so Sachen, die, und deswegen kann ich das mega mäßig nachvollziehen, zu sagen, da hat man so viel Herzblut in einem Unternehmen und dann geht es vor die Hunde, weil man sich irgendwie auf Dinge darüber nicht redet. Das passt ja.
Ich glaube, dass der Prozess ganz oft unterschätzt wird. Das ist vielleicht noch so eine Einladung zum sich mal selber kurz zu hinterprüfen, wenn man das anhört hier gerade. Auch wirklich so die Haltung zu haben, ja okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, weil das ist halt ein Familienthema und das machen wir so nebenher. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Fehler in dem Prozess, dass es eben nicht, es geht nicht nebenher. Es ist ein großes Projekt im Unternehmen und es sollte auch so eingeschätzt und bewertet werden wie ein großes Projekt im Unternehmen.
Ja. Wie siehst du den Aspekt? Also der ist mir erst im Nachhinein klar geworden, deswegen frage ich das mal so. Das sind ja die zwei Übergebende, Übernehmende mit möglicherweise Ehepartnern und wie auch immer, zusammen diese zwei Generationen. Und dann gibt es ja noch Mitarbeiter, die diesen Prozess ja nie für sich bestellt haben und plötzlich in einen Kulturwechsel, ich sag's mal vorsichtig, genötigt werden, den die ja nie bestellt haben. Die haben beim Senior, ich sag mal, angeheuert und werden vom Junior übernommen und der ist völlig ganz anders und die müssen sich auch umstellen. Wie nimmst denn die mit?
Die Frage wird mir oft gestellt. Also wie sagen wir es unseren Leuten? Sagen wir es unseren Leuten? Was müssen die wissen? Was sollen die nicht wissen? Ich sehe das eher als Vorteil, das den Mitarbeitern zu kommunizieren. Also ich plädiere immer sehr für eine geplante, aber offene, zeitnahe Kommunikation. Weil die Mitarbeiter sind auch Partner in Crime auf eine bestimmte Art und Weise. Man muss denen Zeugnis ablegen, wenn man Termine vereinbart hat und sich committed hat für den Prozess, dann stehen die natürlich auf der anderen Seite und warten, dass geliefert wird. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch eine schöne Rahmensituation, in der ich mich dann vielleicht auch einfach committeter bewegen kann. So, das ist das eine. Und das andere ist halt tatsächlich Fragen beantworten, offen sein und den Change-Prozess, den du angesprochen hast. Ich habe erlebt, dass es gibt immer einen gewissen Teil an Mitarbeitern, die das nicht schaffen. Also es ist ein kleiner Anteil, aber die können so einen extremen Change nicht. Weil mit den Junioren kommt ja ganz häufig auch Digitalisierungsprozesse ins Unternehmen. Ich nenne das immer eine Frischluftkur. Eigentlich ist es fürs Unternehmen total gut. Das Unternehmen braucht alle Generationen einmal diese Infusion mit frischem Blut und frischen Ideen und was der Junior gesehen hat und was er mit einbringen kann und neue Technologien. Und am Ende ist es halt tatsächlich dann einfach so, dass sich ein Teil der Mitarbeiter nicht mitnehmen kann.
Ja.
Und die anderen, so wie in jedem Change-Prozess, offene und ehrliche Kommunikation, Dialogmöglichkeiten, die Leute mit einbeziehen, dass sie nicht nur gesagt bekommen, mach das jetzt so, weil ich das sage, sondern eine Erklärung für den Ansatz bekommen.
Wertschätzender Prozess,
genau. Ja.
Wenn wir zum Ende noch drei Tipps, möglicherweise zusammenfassend oder neu, unseren Hörern mit auf den Weg gehen, zu sagen, also wenn ihr jetzt auf dem Weg seid, zu sagen, wir überlegen oder sind mittendrin in so einem Nachfolgeprozess und überlegen mal jetzt heute zum Beispiel den Aspekt, die menschliche Begleitung, was würdest du denn denen mal noch zusammenfassend an drei wirklich nachdenkenswerten Tipps mit auf den Weg geben?
Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
Ich finde immer schön zu starten mit so einem, also jetzt sind wir wieder beim Thema Landkarten. Mhm. Jeder hat eine Landkarte im Kopf, also so, das kommt aus dem Coaching-Ansatz. Jeder hat eine Landkarte von der Wirklichkeit in seinem Kopf. Die ist total legitim, weil die funktioniert für denjenigen. Wunderbar. Und in dieser Landkarte ist das Thema Nachfolge natürlich auch mit drin, mit ganz vielen Ideen und Ansätzen und Vorstellungen und Wünschen. Und ein allererster wirklich guter Schritt ist, dem anderen der anderen zu erzählen, wie die eigene Landkarte aussieht.
Wow, gut.
Und zwar in solchen relevanten Punkten wie Kaufpreis, Geld, Zeitpunkt der Übergabe, Rollen und Aufgaben in dem Prozess, Kommunikation nach außen und nach innen.
Ja, da gibt es noch mehr Stakeholder noch. Mhm.
Genau, noch mehr Stakeholder. So, das ist so der Anfang von dem Blumenstrauß und sich dafür wirklich Zeit zu nehmen. So, das ist ein Tipp,
das ist ein
guter
Tipp.
Start. Genau. Dann nicht an Steuerberater und Anwalt sparen. Also ich habe ganz häufig erlebt, so dass die Firma in Prozesse reingegangen ist, dann gab es ein Konstrukt und eine Idee und dann ist es halt entweder vom Anwalt oder vom Steuerberater torpediert worden, weil es so nicht umzusetzen war. Blöd ist auch, immer nur die eine Seite mit reinzunehmen, weil wenn ich das dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später der jeweils anderen Partei vorstelle, dann gibt es da nochmal Veränderungen. Also es macht total Sinn, so früh wie möglich alle Parteien mit an den Tisch zu bringen und einfach sich da viele Schleifen zu ersparen. Ich glaube, der Ansatz ist so ein bisschen, ich will nicht noch jemand erzählen, weil es mich eh schon so nervt, das Thema. Plus, ich will vielleicht ein bisschen Geld sparen, aber beides funktioniert nicht.
Ja, am Ende ist viel genau. Geld den Bach runter, wenn es schief geht.
Ja.
In den anderen Folgen werden wir uns ja gerade noch mit den steuerlichen und rechtlichen Aspekten auseinandersetzen. Also von der guter Tipp, denkt da von vornherein dran, macht da auch hohe Transparenz. Dritter Tipp?
Rote Linien definieren, glaube ich, ist total wichtig für beide Seiten, weil es kann ja sein, dass der Prozess nicht funktioniert. Ne? Also es ist erlaubt zu denken für beide Seiten, dass es eventuell nicht funktioniert, aber der Fleischwolf-Prozess, der dann auch am Ende die Familie und die Menschen zerlegt, der kann nur greifen, weil rote Linien immer weiter nach unten gesetzt werden. Weil immer mehr im Laufe dieses Prozesses nicht drauf geachtet wird, ist das jetzt hier noch tragbar? Ist das irgendwie noch aushaltbar miteinander? Und ich glaube, da ist es einfach gut, wenn man für sich selber einfach klärt, okay, was ist das, wo ich mitgehe und wo ist bei mir einfach Schluss, wo ist bei mir die rote Linie? Das ist in Ordnung und ich finde, das darf man auch tun.
Ja, am Ende sind es immer nur Menschen und wir haben ja beide erlebt, dass es nicht immer einfach ist und dass da auch von großer Freude bis ganz viele Tränen, da geht ja von kurz vom Herzkasper bis zum Vatermord.
Das jetzt nicht, aber ich habe schon erlebt, dass es manchmal auch die Auflösung bringt, weil ich glaube, es ist halt wirklich in der Konstellation manchmal auch dieses die Unendlichkeitsacht im Nachfolgeprozess. Die eine Seite wartet immer, dass die andere Seite jetzt richtig irgendwie mal auf den Tisch haut und sagt, ich will aber. Und die Nachfolger warten immer drauf, dass ihnen endlich die Zügel übergeben werden. Und in diesem Prozess kann man natürlich endlos miteinander umeinander kreisen. Und manchmal ist es eine total gute Auflösung, wenn diese rote Linie dann auch durchgesetzt wird. Also du überlegst dir jetzt bitte bis in 3 Monaten, wie das hier weitergehen soll. Ansonsten suche ich mir eine Alternative. So, das hilft manchmal.
Eine harte Entscheidung ist, aber
das hilft.
Ich glaube, diese Klarheit braucht es.
Genau.
Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, dann sind hier in den Shownotes ist deine KMU-Berater-Website verlinkt. Ja. Also von daher, wenn ihr von der Annalisa Selter mehr wissen wollt, in Kontakt treten, Kontakt aufnehmen oder auch die Landkarte schon mal angucken wollt. Also ich fand die, als ich mir die bestellte, ich fand die total gut, auch sehr liebevoll verpackt, sehr wertig. Von daher würde ich die beiden Links in die Shownotes, also unten in die Beschreibung packen. Und wünsche euch bei deinem weiteren Podcast viel Erfolg, viel Spaß und sage ganz herzlichen Dank, Annalisa, für dieses tolle Interview.
Ja, also ich bedanke mich.
Ich auch.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.